ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hallo, ich bin Marc Burgemeister. Westliche Waffen gegen Ziele in Russland. Über diese Frage haben wir diese Woche mit Militärexperte Gustav Gressel gesprochen. Doch kurz nach dem Live-Interview kam dann folgende Meldung. Die USA erlauben der Ukraine tatsächlich den Einsatz von US-Waffen gegen grenznahe Ziele in Russland, um die Großstadt Kharkiv zu verteidigen. Wenig später zog Berlin nach. Auch Deutschland gibt den Waffeneinsatz frei. Also haben wir gleich noch einmal mit Gustav Gressel über diesen Schritt gesprochen. Außerdem mit unseren Korrespondenten Florian Neuhahn und Armin Körper. Sie erklären uns, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist und wie sie in Moskau aufgenommen wird. Zunächst hören wir mal, wie der stellvertretende Regierungssprecher Büchner die deutsche Kehrtwende in der Bundespressekonferenz begründet hat.
In den letzten Wochen hat Russland insbesondere im Raum Kharkiv von Stellungen aus, die aus dem unmittelbar angrenzenden russischen Grenzgebiet heraus, Angriffe vorbereitet, koordiniert und ausgeführt. Gemeinsam sind wir der Überzeugung, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Dazu kann sie auch die dafür gelieferten Waffen in Übereinstimmung mit ihren internationalen rechtlichen Verpflichtungen einsetzen, soweit geeignet auch die aus Deutschland.
Damit zu Gustav Gressel, Militär- und Sicherheitsexperte des European Council on Foreign Relations. Hallo zu Ihnen, guten Tag, Herr Gressel.
Schönen guten Tag.
Herr Gressel, beim letzten Ukraine-Stream haben Sie uns gesagt, diese Entscheidung steht und fällt mit den Amerikanern. Deutschland sei ein Zaungast in der Debatte. Jetzt folgte in der Nacht dieser ganz plötzliche Umschwung, schneller als gedacht. Damit war ja nun eigentlich nicht zu erwarten, oder?
Ja, dass sich die Amerikaner in irgendeine Richtung bewegen, das war schon zu erwarten. Die Frage war, wie weit, mit welchen Waffen, unter welche Bedingungen knüpfen sie daran? Geben sie nur manche Waffensysteme frei? Geben sie nur gewisse Regionen frei? Und heute wissen wir, dass sie eben nur die Nordgrenze freigeben, also die Bekämpfung von russischen Zielen, die unmittelbar über die Nordgrenze wirken, aber nicht die weiteren Räume in der Tiefe, etwa nicht Rostov am Don. Und inwieweit Fliegerbasen in der weiteren Tiefe dann auch angegriffen werden können, das werden sich die Ukrainer wahrscheinlich versuchen auszuverhandeln in den nächsten Wochen.
Joe Biden sprach von grenznahen Regionen in Russland. Wie weit dürfen die Ukrainer nun schießen? Gibt es da militärische Richtlinien, an die man sich halten muss? Und welche Waffensysteme genau kommen jetzt von den USA und Deutschland zum Einsatz, die ja teilweise auch schon die Ukraine besitzt?
Also genaue militärische Richtlinien gibt es nicht. Es gibt mehrere Konferenzen der Ukrainer im Grunde fast täglich, nicht nur des ukrainischen Generalstabs, sondern auch der untergeordneten Kommanden, mit einem militärischen Kommando in Wiesbaden, amerikanisch geführt, wo die jeweiligen Ziele für alle westlichen Waffen und für alle westlich gelieferten Fernwaffen abgeklärt werden. Das betrifft nicht nur die Ziele in Russland, das betrifft auch die Ziele in den besetzten Gebieten in der Ukraine. Und in dem Sinn werden die Ukrainer da natürlich Anfragen stellen, was sie genau treffen können. Und dann wird es darauf ankommen, welche Richtlinien hier die entsprechenden Verbindungsoffiziere haben, dass sie freigeben dürfen. Und da werden wir dann genau sehen, was Biden wirklich unter diesen grenznahen Regionen versteht und inwieweit er sozusagen das auch mit Selbstverteidigung verkündet, also mit Zurückschießen von gegen Systeme, die direkt nach Kharkiv hinein wirken. Das ist natürlich bei Artillerie-Gegenfeuer relativ eindeutig. Das ist natürlich schwieriger bei zum Beispiel eben Flugzeugen oder Kampfhubschraubern, die von Basen aufsteigen und dann in die Ukraine eindringen. Darf ich die Basis angreifen oder darf ich nur das fliegende Objekt angreifen, wenn es sich sozusagen unmittelbar vor der Waffenauslösung steht? Das wird dann dementsprechend in diesen militärischen Formaten dann geklärt werden. Wie es Deutschland betrifft, naja, wie schon gestern gesagt, Deutschland ist da eigentlich nicht so stark betroffen, weil Deutschland ja keine möglichen Fernwaffen geliefert hat. Also auch für die mittleren Artillerieraketensysteme Mars stammt die Munition für diese Geräte aus den USA. Und da hängt dann natürlich die Freigabe von den USA ab, auch bei der Panzerhaubitze 2000. Die ist zurzeit im Süden stationiert, also im Raum Saporischschja. Wenn Deutschland hier nicht freigegeben hätte, dann hätte die Ukraine einfach Artilleriesysteme von Staaten, die eine Freigabe gegeben haben, etwa die Franzosen oder die Briten, in den Norden verlegt. Also Da ist sozusagen ist die Entscheidung der Bundesregierung mehr symbolischer Natur, als dass sie jetzt faktisch einen Unterschied macht. Wo für Deutschland es einen Unterschied machen könnte oder wo deutsche gelieferte Waffensysteme tatsächlich relevant werden könnten, das ist im Bereich Fliegerabwehr. Wenn zum Beispiel eine aus Deutschland gegebene Patriot-Batterie in den Raum Kharkiv verlegt wird und dort Jagdbomber bekämpft, die eben Kharkiv die Stadt direkt angreifen, dann diese russischen Jagdbomber lösen ihre Waffen ja über Russland aus und die Gleitbombe gleitet dann in die Ukraine hinein. Diese Jagdbomber müsste man dann über russischem Territorium abschießen und treffen.
Sie haben jetzt erste Handlungstaktiken mögliche schon angesprochen, aber vielleicht kann man es noch mal ganz allgemein sagen. Jetzt nach dieser Meldung, dass USA und Deutschland das Go geben dafür, dass die westlichen Waffen eben bis nach Russland rein können. Welchen Mehrwert konkret bietet dieses Go jetzt für die ukrainischen Soldaten?
Also das erste Mal, das Unmittelbare ist, dass sie sich natürlich in der Abwehr der Offensive, der russischen Offensive aus dem Norden deutlich leichter tun, weil sie die russischen Artilleriestellungen, die diese Offensive unterstützen, bekämpfen können, weil sie auch bei jedem weiteren Vorstoß der Russen über die Grenze jetzt zurückschießen können, die Vorbereitung der Russen auf so eine Offensive stören können. Sie können jetzt auch S-300-Batterien, die zum Beispiel Kharkiv die ganze Zeit bombardieren, angreifen. Sie können dadurch, dass sie diese Artillerie, die russische Artillerie etwas zurückdrängen können, vielleicht auch ihre Verteidigungsstellungen etwas grenznäher errichten, weil das war bis jetzt auch ein Problem, dass sie aufgrund der ständigen russischen Drohnenattacken und Artillerieattacken diese eigentlich erst in einer Tiefe von über 10 Kilometern ausbauen konnten. All das macht natürlich die grenznahe Verteidigung viel leichter. Das Zweite ist natürlich, und das ist dann Aushandlungssache, wie weit lassen die Amerikaner die Ukrainer gehen beim Angriff etwa auf Fliegerbasen, beim Angriff auf Nachschubinfrastruktur, also vor allen Dingen Munitionsdepots und Betriebsmitteldepots. Je nachdem, wie weit sie das dürfen, würde das natürlich den russischen Nachschub für die Front verkomplizieren, weil die Russen dann ihre größeren Depots zurückverlegen müssen, mobilere, kleinere Depots in Frontnähe erhalten müssen. Das verkompliziert den Nachschub. Wir sehen jetzt schon, dass in der russischen Armee die militärischen LKWs knapp werden. Aber wie gesagt, da kommt sehr viel darauf an, wie weit die Amerikaner den Ukrainern hier gestatten, in die russische Tiefe zu wirken. Und da kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo die politische Entscheidung gefallen ist, aber wir noch nicht wissen, wie die Militärs in der Praxis dann Richtlinien bekommen, das umzusetzen, eine wirkliche Beurteilung zu treffen, inwieweit das die Russen stört oder ob das für sie managebar ist.
Bevor es gleich weitergeht mit Gustav Gressel, wollen wir mit unseren Korrespondenten Florian Neuhahn in Prag und Armin Körper in Moskau reden, hören aber zunächst den NATO-Generalsekretär Stoltenberg noch einmal, der seit längerem für den Einsatz westlicher Waffen in Russland wirbt.
Russland hat eskaliert, weil es in ein anderes Land einmarschiert ist. In den letzten Wochen haben sie eine neue Front eröffnet, indem sie die Ukraine aus Russland heraus beschießen. Und natürlich wäre es nicht vernünftig anzunehmen, dass die Ukraine nicht zurückschlagen darf. Sie darf ihr Territorium verteidigen. Dazu muss sie die Artillerie eingreifen, die die Ukraine beschießt. Hitting the artillery, the missiles,
which are launched against them. Soweit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Ganz aktuell heute Morgen ein O-Ton von ihm. Wir wollen nun nach Moskau und Prag zu unseren Korrespondenten schalten. In Prag beraten seit gestern die NATO-Außenminister über die Frage und das Geschehen beobachtet für uns ZDF-Korrespondent Florian Neuhahn. Die Reaktionen des Kremls hat Armin Körper im Blick. Zu euch beiden ein Hallo. Wir fragen mal zuerst in Prag nach, Florian, bei dir. Der Bundeskanzler äußerte sich ja stets sehr vage zu diesem Vorstoß. Der Verteidigungsminister, der gestern Odessa besucht hatte, bekräftigte diese Wahrheit. Das war ja nun nicht wirklich abzusehen, dass sich jetzt im Laufe der Nacht diese 180-Grad-Wende anbahnt. Was ist passiert, dass es in Prag zu dieser Entscheidung jetzt kam?
Ich glaube, man muss sagen, dass es vor allem für die Öffentlichkeit überraschend war. Hinter den Kulissen ist das in der Tat länger diskutiert und auch vorbereitet worden. Dann gab es diese Woche eine in der Tat öffentlich etwas verwirrende Kommunikation der deutschen Bundesregierung, die auch in den NATO-Kreisen aus anderen NATO-Staaten viele durchaus verwirrt hat. Am Dienstag ja die Pressekonferenz des deutschen Kanzlers mit Emmanuel Macron, dem französischen Staatspräsidenten, der ganz offensiv für den Einsatz westlicher Waffen auch für Angriffe auf Ziele in Russland geworben hatte. Da entstand für manche der Eindruck, dass Olaf Scholz dem bereits zustimmen würde. Da ist man dann in Berlin wieder zurückgerudert, hat das offenbar wieder einzukassieren versucht. So war der Eindruck dann am nächsten Tag. Und dann heute eben die Meldung, man zieht nach. Diese Kommunikation ist in der Tat unglücklich, wird auch von hinter den Kulissen eben von manchen durchaus kritisiert. Entscheidend ist, glaube ich, dass man den USA folgt. Denn wie immer in der NATO geben eben die USA als wichtigstes Mitgliedsland, als wichtigster Waffenlieferant auch der Ukraine den Ton vor. Und wenn die USA mit ihrer militärischen Stärke jetzt eben dieses Okay geben, dann ist es auch für die Deutschen safe, sich da eben anzuschließen. Das ist ja auch bei anderen Waffengattungen und Lieferungen so passiert. Und jetzt eben auch in diesem Fall mit der Freigabe, auch militärische Ziele in der Grenzregion Kharkiv zu treffen, ist es eben das gleiche Muster. Erst die USA und dann auch Deutschland.
Armin, der russische Regierungssprecher Peskow sagte gestern erst, wenn dieses NATO-Umdenken komme, werde das unweigerliche Folgen haben. Da gab es also eine Drohung. Jetzt ist das Umdenken eingetreten und auch unsere Zuschauer fragen sich, wie wird diese Entscheidung in Russland kommentiert?
Na, ich würde sagen, ziemlich erwartbar, aber das nimmt natürlich der Schärfe nichts. Bisher gibt es noch keine konkrete Reaktion auf die Ankündigung aus Berlin, aber seit gestern Abend nach verschiedenen europäischen Staaten auch die USA angekündigt haben, ist der Ukraine zu gestatten, mit amerikanischen Waffen russisches Territorium anzugreifen. Seitdem laufen die Telegram-Kanäle hier in Russland ziemlich heiß. Also da ist zum Beispiel die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, die ankündigte, man wisse sehr genau, dass zum Beispiel Marschflugkörper gar nicht von den Ukrainern programmiert werden könnte. Und diejenigen, die das programmieren, hätten auch die Konsequenzen zu tragen. Gemeint sind also Länder wie Deutschland. Der Präsident Wladimir Putin äußerte sich dahingehend, dass die Staaten Europas, die das zulassen, auch mit Angriffen Russlands rechnen müssten. Und er stellte die rhetorische Frage, ob die denn wirklich glaubten, dass die USA dann schützend eingreifen würden. Und Dmitri Medvedev, Mitglied des Sicherheitsrates und ehemaliger Staatspräsident Russlands, nannte das einen Casus Belli, einen Kriegsgrund. Und kündigte an, der Konflikt mit dem Westen könne dadurch jetzt ab heute in sein Endstadium gehen. Insgesamt sagt Moskau, man wolle darauf asymmetrisch antworten, das heißt asymmetrisch mit anderen Mitteln gegen andere Ziele als die Gegenseite. Das kann man als Nukleardrohung durchaus verstehen. Insgesamt hatte der Kreml seit Wochen versucht, rhetorisch vor die Debatte im Westen zu kommen, um die durch Mahnungen und Drohungen irgendwie lenken zu können. Das ist offensichtlich schiefgegangen und da wird man jetzt heute noch mit weiteren, denke ich, sehr wütenden Reaktionen zu rechnen haben.
Florian, diese Reaktionen aus dem Kreml, wie nimmt man das wahr in Prag?
Naja, in der NATO ist man solche Reaktionen, solche Drohungen ja gewohnt. Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine gibt es ja eine nukleare Rhetorik des russischen Präsidenten Putin. Und auch seiner Scharfmacher, eben der gerade gehörte Medvedev, ist ja einer der besonderen Scharfmacher in Russland. Insofern reagiert man hier betont gelassen und sagt, man kennt diese nukleare Rhetorik, man verurteilt sie. Und man verweist vor allem darauf, dass die Eskalation eben aus Sicht der NATO nicht von der NATO kommt, sondern von Russland. Denn eben diese neue Taktik, die ja auch der Herr Gressel, der Militärexperte, gerade erwähnte, ist eben eine Taktik, die zur Eskalation führt. Russische Angriffe, russische Flugzeuge, die von russischem Luftraum aus Gleitbomben auf die Ukraine schießen. Und darauf, sagt die NATO, müsse man reagieren. Man sieht das nicht als direkten Konflikt. Weiterhin ist eines der wichtigsten Ziele der NATO nicht, Partei dieses Krieges zu werden. Aber man sagt eben auch, wenn wir die Ukraine helfen wollen, sich zu verteidigen, dann müssen wir auch diese Gegenangriffe ihr ermöglichen. Und das sei aber keine rote Linie, über die man jetzt streite, sondern eben nur eine Reaktion auf russische Angriffe.
Herr Kressel, der Kreml, wir haben gerade die ersten Reaktionen gehört von unserem Korrespondenten, hat etliche verbale Drohungen rausgeschickt. Sie sagten jüngst, es sei vor allem viel russische Show dabei, aber nun fiel in der Nacht dieser Begriff des asymmetrischen Angriffs. Aus militärischer Sicht, erklären Sie uns ganz kurz, was versteht man darunter?
Ein asymmetrischer Angriff ist also ein Angriff nicht mit klassischen militärischen Mitteln. Darunter kann man natürlich Atomwaffen verstehen, das wäre in dem Fall die klare Straße in den russischen Selbstmord, sondern damit sind in erster Linie hybride Mittel zu verstehen. Das heißt, durch Russland aktivierte theoretisch zivile Akteure, die entweder als Saboteure, als Provokateure oder als Sabotagetrupps irgendwo unterwegs sind. Zum Beispiel Schweden und Finnland haben ja dementsprechend auch vor ihrem NATO-Beitrittsgesuch Drohungen erhalten, man wäre ganz böse reagieren und es wird sozusagen unmittelbar Konsequenzen haben. Was ist dann am Ende passiert? Es ist ein durch eine russische Firma gecharterter chinesischer Frachter mit einem Anker über ein Telekommunikationskabel zwischen Finnland und Estland gefahren. Das ist so eine asymmetrische Situation. Da kann man sozusagen, kann Russland jederzeit sagen, das waren wir nicht oder das war schlampige Seemannschaft, das war kein gezielter Angriff, obwohl natürlich jeder weiß, es war ein gezielter Angriff. Solche Dinge sind natürlich möglich, wobei auch nicht ursächlich zusammenhängend mit dieser Entscheidung, dass Russland seine Spionage und Sabotage Tätigkeiten im Westen hochgefahren hat, ist ja mittlerweile auch aus der Zeitung bekannt und unsere Spionageabwehr hat schon seit einigen Jahren alle Hände voll zu tun, diese Pläne aufzudecken bzw. zu vereiteln.
Der Juni steht in den Startlöchern. Die ukrainische Armee war schon immer so ein bisschen in Alarmbereitschaft, jetzt die letzten Tage vor einer möglichen drohenden Juni-Offensive der Russen. Könnte diese neue Entscheidung das jetzt irgendwie ein bisschen beeinflusst haben?
Auch das nicht. Also das Ausheben von Soldaten, die Ausbildung von Soldaten, die Vorbereitung von Munition, von Gerät, das dauert ja Monate. Und die russische Sommeroffensive, die im Mai begonnen hat und die sich noch weiter ziehen will, die wird jetzt weitergeführt. Das wäre auch ohne diese Entscheidung der Fall gewesen. Der Schwerpunkt dieser Offensive stand auch schon im Mai, als diese Entscheidung nicht war, im Donbass, und das ist zu vermuten, dass es das auch weiter bleibt. Es kommt jetzt die nächste Welle, frische russische Verbände, die eben noch nicht abgekämpft sind, werden jetzt an die Front gebracht, abgekämpfte Verbände wieder zurückverlegt. Auch das kennen wir schon aus vergangenen Offensiven. In dem Sinn läuft diese Offensive weiter nach Plan und wird wahrscheinlich im Juni wieder einen neuen Höhepunkt haben. All das, dass sozusagen mit dieser Entscheidung allein nicht alle militärischen Probleme aus ukrainischer Sicht gelöst werden, das war auch bekannt. Das macht der Ukraine vieles leichter, aber es ist natürlich jetzt nicht das Allheilmittel. Und das Problem der materiellen und personellen Überlegenheit der russischen Streitkräfte derzeit, die Russland eben in der Lage versetzt, diese Offensive durchzuführen, die bleibt auch durch diesen Entscheid jetzt aus Prag der USA und dann auch Deutschlands natürlich erhalten. Da hängt es jetzt davon ab, wie der Westen weitermacht mit der Unterstützung, der militärischen Unterstützung der Ukraine, wie der Westen weitermacht, etwa bei der Verschärfung von Sanktionen. Auch hier gibt es ja Zeitungsmeldungen, die USA überlegen, ob sie nicht sekundäre Sanktionen gegen Waffenschmuggler bzw. Tarnunternehmen, die kriegswichtiges Gut an Russland weiterleiten, in Drittstaaten verhängen werden. Alle diese Entscheidungen haben natürlich noch einen Einfluss auf den weiteren Kriegsverlauf. Und da ist es mit dieser einen Entscheidung natürlich nicht getan.
Und doch einer der großen Brennpunkte war und ist Kharkiv. Welche Perspektive gibt es da jetzt nach dieser Entscheidung? Könnte sich das jetzt da ein bisschen wieder entspannen? Was glauben Sie?
Das kann sich durchaus entspannen. Also Kharkiv war in erster Linie aus russischer Sicht ein Ablenkungsangriff, um ukrainische Reserven zu binden. Diesen Zweck hat die Offensive jetzt erreicht. Wenn man tiefer stoßen will, nachdem er die starken ukrainischen Verteidigungslinien in der Tiefe sind, ja, würde diese Offensive weit mehr Kräfte brauchen, um genährt zu werden. Ob Russland die wirklich da oben einsetzt oder an anderer Front ist unklar. Es könnte sein, dass Russland hier nochmal versucht, näher ranzukommen, um die Stadt Kharkiv in Artilleriereichweite zu bringen. Aber wie gesagt, dafür notwendige Ansatz an Truppen, der steigt an, desto tiefer sie in die Ukraine hineingehen. Die Abwehr wird jetzt aus ukrainischer Sicht einfacher, weil man in die russische Tiefe wirken kann. Auch wird es aus ukrainischer Sicht einfacher, weitreichende Waffensysteme, die auf Kharkiv wirken und die Stadt beschießen, unter Feuer zu nehmen. Und das wird sich wahrscheinlich auf die humanitäre Situation in Kharkiv auch auswirken. Es ist ja eine Stadt mit über 1 Million Einwohnern, gerade als Universitätsstadt viele junge Einwohner. Und deren Infrastruktur in den über das ganze letzte Jahr systematisch zerschossen wurde. Wenn man jetzt hier durch die Zurückdrängung der russischen Fernkampfmittel eine Atempause bekommt, Infrastruktur, Wasserversorgung, Stromversorgung wieder reparieren und aufbauen kann, dann ist es natürlich auch für die Frage vieler Charkiwer Bürger, ob sie sich absetzen, ob sie in den Westen gehen, ob sie in die Zentral- oder Westukraine fliehen oder ob sie dort bleiben, natürlich auch von entscheidender Bedeutung. Und ja, da, dementsprechend hat diese Entscheidung natürlich für die Ukraine wirtschaftlich und humanitär schon einen großen Vorteil gebracht.
Wir können mal kurz in den Chat bei uns schauen, Herr Gressel. Dankeschön für die ersten Kommentare und Fragen von euch da draußen. Kommentare sind eingeflossen. Sadlex schrieb, gute Nachrichten für die Ukraine, Panikmache von links, rechts. Bündnis Sarah Wagenknecht ist unnötig. Dagegen schreibt Jens-Uwe Schley, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete überall. Jürgen Weber schreibt, alle Ziele in Russland freigeben. Also es ist doch eine sehr gespaltene Meinung in unserer Userschaft. Eine Frage auf YouTube. Wäre es nicht eher hilfreich, wenn man der Ukraine erstmal eine ausreichende Menge an Artillery-Shells liefert, um innerhalb der eigenen Landesgrenze klarzukommen? Also diesen Schritt des Weitergehens über die Grenze steht da so ein bisschen in Frage.
Das schließt sich ja nicht aus. Also die Ukraine bekommt jetzt und vor allen Dingen in den nächsten Wochen nochmal durch tschechische Lieferungen und einige europäische Lieferungen nochmal Nachschub an Artilleriemunition. Damit verbessert sich die Lage sehr, sehr erheblich. Es geht aber bei diesen Einsätzen gegen russisches Territorium nicht in allen Fällen um Artilleriemunition. Das geht es bei der Abwehr der Offensive in Kharkiv, aber zum Beispiel zum Ausschalten von S-300-Feuerstellungen oder anderen weitreichenden Waffensystemen kommen weitreichende Raketensysteme zum Einsatz, Attackams, HIMARS, beziehungsweise auch Storm Shadow und Scalp. Und die haben das Problem, dass es im Grunde auf ukrainisch besetztem Gebiet schon kaum mehr wirklich lohnende Ziele gibt, weil die Russen viele Infrastruktur eben rausverlegt haben aus der Ukraine über die Grenze und dort angefangen von Luftwaffenstützpunkten bis eben zu Versorgungsbasen, Kommandoeinrichtungen, selbst Fernlenkstationen für russische Drohnenangriffe bewusst von über der Grenze betreiben, weil sie eben dort sicher waren, nicht angegriffen zu werden. Und für diese Systeme macht es natürlich jetzt einen erheblichen Unterschied. Wie gesagt, vorbehaltlich, welche Ziele dann auch wirklich freigegeben werden, das ist ja noch nicht so genau aufgedröselt und mal schauen, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht. Aber bös gesagt, gestern haben die Ukrainer mit einer Attackams eine alte Fähre im Schwarzen Meer kaputtgeschossen. Kann man machen, aber diese Attackams hätte wahrscheinlich lieber auch hochwertigere Ziele in Russland getroffen.
Chronico fragt, wie weit reichen denn gerade die deutschen Waffen, die jetzt freigegeben wurden?
Also der Regierungssprecher in der Früh hat von Panzerhaubitze 2000 und von MARS gesprochen, mittleres Artillerieraketensystem. MARS hat eine Reichweite von, je nachdem, was für Munitionstyp man verwendet, 40 bis 80 Kilometer. Allerdings muss man dazu sagen, die Munition für diese Systeme kommt aus den USA. Die Bundeswehr hat ja nur mehr ganz kleine Restbestände an Raketenartillerie gehabt, als dieser Krieg ausbrach und die Raketenartillerie in der Bundeswehr wird quasi rekonstituiert, also wieder aufgebaut mit neuen Systemen, die gerade von Rheinmetall entwickelt werden. Und das zweite ist die Panzerhaubitze 2000. Das ist eben eine Panzerhaubitze mit einer Reichweite von auch wieder je nach Munitionstyp bis zu 40 Kilometern. Das ist Artillerie, Munition, Hier ist aber, muss ich ehrlich sagen, sozusagen die Panzerhaubitze 2000 jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Also sie wird zurzeit im Süden eingesetzt. Wenn Deutschland sie nicht freigegeben hätte, dann hätte die Ukraine für weitreichende Artillerieschläge wahrscheinlich Systeme wie die französische César eingesetzt, die ein ähnliches, also ähnliche Lauflänge L-52 hat, sehr ähnliche Leistungsdaten hat und dementsprechend auch wirken kann. Wie gesagt, das einzige wirklich relevante System aus deutscher Sicht, das geliefert wird, wäre Patriot. Allerdings werden zurzeit keine Patriots um Kharkiv eingesetzt. Das hat andere Gründe. Die Russen schicken sehr viele Aufklärungsdrohnen in den Raum Kharkiv. Die können über der Stadt selber relativ ungestört fliegen, weil der Ukraine diese Kurz- und Mittelbereichsfliegerabwehrraketen fehlen, also die OSAS, Trela und ähnliche Geräte, die diese Drohnen in der Vergangenheit abgeschossen haben. Und mit diesen Drohnen haben die Russen schon auch Patriot-Systeme in der Stellung oder am Stellungsbezug erkannt und dann natürlich sofort unter Feuer genommen. Und deshalb ist dieser Raum Kharkiv für schwere Fliegerabwehrsysteme, also große Reichweite, dementsprechend auch in der Mobilität und in der Unterstellung anspruchsvollen Fliegerabwehrsysteme ein sehr riskantes Einsatzgebiet. Und deshalb sind sie eben in rückwärtige, unrückwärtige Städte verlegt, wo man sie einfacher vor russischen Drohnen und Fernwaffenangriffen und vor allen Dingen der Aufklärung schützen kann. Aber wie gesagt, das kann sich natürlich auch in der nächsten Zeit ändern und dann könnten natürlich auch deutsche Patriots um Kharkiv hinein verlegt werden.
Zum Schluss, Herr Gressel, lassen Sie es uns noch mal ganz kurz militärisch einordnen und klarstellen. Der Beschluss von den wichtigsten NATO-Playern scheint ja jetzt erstmal gekommen zu sein. Das Go sozusagen, trotzdem unmittelbar jetzt damit beginnen können die ukrainischen Soldaten ja scheinbar nicht. Das haben Sie ja gerade schon anklingen lassen. Wie geht es also jetzt weiter? Welche wichtigen Beschlüsse kommen da? Wie lange werden den ukrainischen Soldaten vielleicht noch die Hände gebunden sein?
Also diese Konferenzen mit Wiesbaden, wo die Ziellisten geklärt werden, die finden im Grunde täglich statt mit unterschiedlichen Kommanden. Ich denke, der ukrainische Generalstab wird hier schon eine entsprechende Zielliste vorbereitet haben. Das heißt, genau wissen, er hat gewusst, dass die NATO darüber berät und dass irgendwann eine Entscheidung fällt mit Zielen, die man gerne angreifen würde. Und wird dementsprechend um eine Freigabe erbitten. Und da könnten natürlich schon heute entsprechende Freigaben kommen und dementsprechend auch Ziele getroffen werden. Das kann dann relativ schnell gehen. Das ging in der Vergangenheit mit anderen Zielen ja auch relativ schnell, wenn man sich denkt, dass innerhalb von Stunden zum Teil Kriegsschiffe, die eben Schwarzmeerhäfen in der besetzten Ukraine angelaufen sind, von französischen und britischen oder von Frankreich und Großbritannien gelieferten Fernwaffen, die sind natürlich jetzt in ukrainischem Besitz, angegriffen worden. Das heißt, da ist man mit der Zielfreigabe, wenn es schnell gehen muss, gegebenenfalls auch wirklich schnell unterwegs.
Einschätzungen vom Militär- und Sicherheitsexperten Gustav Gressel. Herr Gressel, danke schön für Ihre Zeit.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, ihr habt es gehört, es ist eine Entscheidung mit möglicherweise weitreichenden Folgen für den weiteren Kriegsverlauf. Wir haben die Lage weiter für euch im Blick. Schaut gerne rauf auf YouTube oder in die ZDF Heute App. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unser Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten, die ihr selbst befragen könnt. Danke und tschüss.